Oh!
Jetzt dreht er durch.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Guten Tag. Wer haben wir denn hier? Jim ist da, Hank ist da und yeah. Raoul ist auch da. Ja, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit einer Folge von... Naja, ist auch egal. Eine Folge von Hank. Ja, da freuen wir uns.
Ja, Hauptsache, du hast es versucht.
Genau, ich dachte, ich mache jetzt einen Effekt, aber das hat ja nicht geklappt. Das wäre auch nicht nötig gewesen, ist auch egal.
Ja, kein Effekt ist auch ein Effekt.
Genau, okay. Ja. Jetzt stimmt. Ja, Hank, du bringst uns ein Thema heute, worüber möchtest du heute sprechen?
Ja, ja, ja. Ja, ich bin zurück. Ich war lange nicht hier, glaube ich. Habe euch aber wiedererkannt. Und, ja, ich war wieder in Timbuktu und musste da ein paar Dinge erledigen. Kinder sind plötzlich mehr geworden. Ich weiß gar nicht, wieso.
Ich dachte Jamaika.
Nee, Timbuktu. Ja, das hast du verwechselt. Bin jetzt wieder da und freue mich darüber.
Wir freuen uns auch.
Sehr schön. Und habe euch auch etwas mitgebracht in meinem kleinen Koffer. Musik, überraschenderweise. Und zwar, wir reden über Wave. Und jetzt sagt ihr, jetzt kommt ihr schon wieder mit Wave. Ah, nein, New Wave. Es ist kein New Wave, es ist No Wave.
Oh, toll.
So, ja. Und ich hatte diesen Text auch schon mal vorbereitet gehabt. Und dann ist mir aber der liebe Stefan ist mir reingegrätscht mit einer Sendung über Noise Rock. Und da gab es tatsächlich Überschneidungen und da wollte ich das jetzt nicht direkt da dranhängen. Und da habe ich gedacht,
aber jetzt dieser Zeit
wenn ich aus Timbuktu zurück bin, können wir das machen.
Genau.
Ja, ich habe dann auch ein bisschen was ausgewechselt, um da jetzt nicht das zu wiederholen, was du schon gemacht hast. Ich habe auch, glaube ich, ganz andere Titel jetzt. Ja. Und reden wir über No Wave. Der Raoul guckt mich jetzt gerade ein bisschen ratlos an, deshalb frage ich ihn auch, ob er weiß, was ich meine mit No Wave.
Nicht genau, nein. Der Begriff ist hier schon mal in unserem Podcast gefallen, aber mir fällt spontan nicht ein einziger Künstler dazu ein, den man unter No Wave zusammenfasst. Hm. Nee, brauche ich Hilfe. Hm. Sonic Youth, No Wave?
Ja, ja, ja? Da bist du schon gut unterwegs. Ja.
Alle nicken. Okay.
Allerdings in einer etwas späteren Geschichte des No Wave tauchten dann Sonic Youth auf. Okay. Die waren nicht von Anfang an dabei. Sind aber, glaube ich, sogar eine der bekanntesten Bands aus diesem Genre. Ja. Lydia Lynch fällt einem da noch ein. Die haben es zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Tatsächlich ist diese ganze, sagen wir, Bewegung, dieses ganze Genre, ist eigentlich ein kurzlebiges und hat sich entwickelt in New York. Und die meisten Bands waren tatsächlich auch aus dem Raum und haben dann in wenigen Jahren doch einiges hervorgebracht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, also wenn man mich jetzt fragen würde, gibt es aus dem Bereich No Wave, gibt es da was Neues, gibt es neue Bands? Könnte ich jetzt nicht so sagen, Jim weiß es vielleicht.
Jim, was sagst du? Ja, also ich würde sagen, wenn du die Uhr... Suppe Noise und Avantgarde, die gibt es heute auch noch und wenn du das dann so labeln willst, passt das. Aber dieser Schmelztiegel New York mit dieser No-Wave-Geschichte, was sich ja parallel eigentlich zu der normalen Punk-Geschichte und auch der normalen Wave-Geschichte entwickelt hat, ja, das ist schon sehr eigen gewesen, vor allen Dingen für die Zeit einfach noch provokanter, noch pointierter als die eigentlichen Wave-Stücke, die ja für sich genommen, wenn man mal jetzt mit Gary Newman 79 und solche Sachen, da waren auf einmal Elektro-Sounds, die hatte jetzt auch noch keiner auf der Pfanne. Mhm. Also gut, Kraftwerk kannte man, aber das in so einem klaren Pop-Kontext, auf einmal mit Gesang, ohne das Model, mit drei Worten oder sowas, das war neu und hier ist es einfach kratziger und ja, wesentlich mehr Avantgarde, so würde ich sagen.
Ja, ja, und auch die, also man könnte es auch so fast als eine parodistische Entwicklung aus dem New Wave heraus verstehen, weil der New Wave ist ja dann auch nach seiner Blütezeit dann auch doch stark kommerziell geworden und Radio tauglich, während diese Leute, die diesen No Wave für sich entdeckt haben, gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, ne? Wir wollen weiterhin schräg und provokant.
Ja, eigentlich, ja, genau, viele Stücke sind ja gar nicht auf Platten gekommen. Ne? Es gibt von Brian Eno so ein Sampler.
No New York.
Genau,
heißt der.
Ja, ja.
Ganz
so
genau.
Wirklich, wo er diese Stück wirklich nochmal quasi auf eine Platte gebracht hat.
Ja.
Und das ist, also für Leute, die eine Idee haben wollen, was in New York los war, das ist ein super, auch super Sampler auf jeden
dieser
Fall.
Dieser Sampler ist großartig immerhin von Brian Eno und heißt No New York und besteht aber zum großen Teil aus Stücken von Teenage Jesus and the Jerks.
Ja.
Damals eine
sehr punkig halt, ne?
Ja, ja, doch mit starken. Das Witzige ist aber auch, dass und das werden wir in den Beispielen heute, glaube ich, öfters hören, auch Funk spielt eine Rolle. Funky Sounds eingebettet in sehr kratzige und schräge Titel, in denen auch das Saxophon eine große Rolle spielt. Ich persönlich finde das Saxophon schwierig in der Pop- und Rockmusik. Oft klingt es ein bisschen schleimig, ein bisschen,
ja, ja.
Aber da funktioniert das wunderbar und das werden wir dann auch zumindest beim zweiten Titel sehr, sehr deutlich hören.
Okay, dann halte ich mich zurück.
Warum?
Ich wollte gerade schon einen Namen wieder droppen, aber ich lasse es mal.
Hör mal auf zu droppen.
Ja. Ich droppe nicht.
Also ich droppe jetzt mal los mit dem ersten Titel. Und zwar ist das jetzt mal witzigerweise keine Band aus New York, sondern diese Jungs kommen aus Bristol, England. Und nannten sich The Pop Group. Toller Name, finde ich auch, für eine Band, ja. Es gab ja auch eine Band, die hieß The Band. Und, hier haben wir jetzt The Pop Group, also eine Band aus Bristol. Man könnte sagen, experimenteller Postpunk, Avantgarde, Free Jazz und Funk, alles in einen Topf geworfen. Und muss man sich natürlich, wenn man will, auch in der Breite anhören, aber ich habe jetzt einen Titel mitgebracht von The Pop Group und der ist von 1977 und der heißt We Are All Prostitutes, wer hätte das gedacht, und ist von dem Album For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn, Herr Kapellmeister.
Wir hören rein. Ja, ich fand das richtig, also ich kenne die Band überhaupt nicht. Was für eine Freiheit, oder? Ich meine, die ist wirklich, das, ich glaube, das ist wirklich was, was diese Musik ausmacht. Also das ist wirklich absolute Freiheit. Und in einem Stück mit diesem Bass im Hintergrund hat wirklich Groove. Und gleichzeitig diese Gesang. Ich finde, das ist wirklich, das ist nicht nur Schreien, das ist wirklich an der Grenze, dass es doch gut reinpasst. Und hat mir super gefallen, auf jeden Fall.
Also das ist neben Gang of Four, glaube ich, die politischste Band gewesen aus der Zeit, die mit ihren Platten ja super explizite Lyrics hatten. Die, jede Platte kam mit riesigen Postern, wo allgemeine Missstände auf der Welt, Hungersnöte, korrupte Politik, Junta-Politik, was weiß ich alles, angeprangert wurden. Und ich weiß, Mark Stewart und wer war da alles mit am Start? Super wichtige Platten. Auch extrem angesehen in der Welt der Musikjournalisten.
Ja, und?
Jim hat wie immer schon die Referenzband genannt, die Gang of Four und wahrscheinlich auch Wire und so. In der Tat etwas aggressiver als die anderen Bands, auch vom Gesang her. Ich kannte sie nur vom Namen her. Ich hätte sie tatsächlich jetzt in die Ecke Post-Punk und New Wave getan, aber da sind die Grenzen wahrscheinlich ganz fließend.
Da sind die Grenzen fließend.
Das war der erste Titel, den ich bewusst von Popgroup wahrgenommen habe und hat mir außerordentlich gut gefallen.
Auf jeden Fall reinhören. Kann ich dir nur empfehlen.
Gibt es eine Albumempfehlung?
Ich habe jetzt nur dieses eine Album parat und das ist dieses For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder. Müsste mich da jetzt auch noch weiter mit beschäftigen.
Du kannst die ersten zwei, drei hören und es ist nicht jedes, wo dann so eine extreme Stimme da am Start ist. Es pulsiert der Funk auch da und darüber werden eben sehr ungewöhnlich, also für die Zeit ungewöhnliche Gitarreneinlagen gebracht und das Ganze mit den entsprechenden Texten aufbereitet.
Ja, also von Dub und Free Jazz bis hin zu Punk, alles dabei.
Also Dub ist eigentlich die total wichtige Ergänzung, weil Mark Stewart später dann und Adrian Sherwood dann in England die ganzen Dub-Geschichten eine völlig neue Art von Dub, zwar inspiriert von Jamaika, aber eben mit so einer total elektronischen und etwas metallischeren Soundnote entwickelt haben. Und ich glaube, einer von beiden ist kürzlich gestorben. Ich weiß nicht, wer es ist.
Das weiß ich auch nicht. Aber nachdem The Pop Group sich dann auch langsam trennte, gab es dann noch dieses auch sehr interessante Nachfolgeprojekt Rip, Rick and Panic. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Nee. Das ist auch sehr jazz-orientierte, sehr funklastige, sehr treibende, tolle Musik.
Also wie heißt das nochmal?
Rip, Rick and Panic.
Ah ja.
Rip, Rick and Panic. Und Pickback ist auch noch so ein Name. Also solltet ihr euch vielleicht mal
anschauen. Ja, gerne, auf jeden Fall.
Sehr unterhaltsame Musik.
A Certain Ratio kannst du letztlich auch noch nennen. Also
könnte man auch noch reinbringen. Witzigerweise waren wir ja jetzt in England und ich habe ja von New York gesprochen. Also wird es jetzt Zeit, dann auch nach
zurück
New York zu gehen. Ebenfalls 1977 gab es da einen jungen Mann, einen Free Jazzer namens James Siegfried, auch ein witziger Name, ja? James Siegfried, der sich dann aber relativ schnell einen anderen Namen zugelegt hat, nämlich James White. Und James White gründete eine Band, die da hieß The Contortions, also die Verzerrungen schon, ja, also schon im Titel hatte. Und der wiederum gilt schon fast als eine Schlüsselfigur des No Wave. Der war sehr umtriebig, der junge Mann, und war auch Teil der Band Teenage Jesus and the Jerks, mit Lydia Lynch auch viel. Und aus diesem Umfeld gab es dann ein Album von den Contortions, das heißt auch nur The Contortions. Und danach hatte er die Idee, sich umzubenennen in James White. Was habe ich gesagt? James White und James Chains hieß es am Anfang, James Chains und dann James White and the Blacks. Und da ging es dann schon in Richtung tanzbarer No Wave, tolle Sache. Und da würde ich euch jetzt einen Titel vorstellen, Stained Sheets, also fleckige, wie sagt man, fleckige Laken.
Okay.
Kann man sich auch was bei denken, keine Ahnung. Stained Sheets von James White and the Blacks.
Wir sind irgendwo in den 80ern, nehme ich mal an.
Wir sind 1977.
Fantastisch gewesen.
Also wirklich auch viel Freiheit und trotzdem ja die Idee, eine gewisse Groove trotzdem reinzukriegen und dann diese Stimmen, ne? Also diese Frauenstimme, so, ich mag gerne Sprachgesang, also ich finde, das ist da, man muss nochmal wahrscheinlich in dem Stück nochmal bis zum Ende hören. Wir haben ja von Beginn an letztendlich diese wirklich super Intro mit dem Saxophon, die du schon angekündigt hattest und die da wirklich eigentlich super reinpasst, also eigentlich nicht, aber dann wiederum eigentlich gut, ne? Das ist ein bisschen diese No-Wave.
Das ist sehr
würde kein Mensch eigentlich in der Zeit davor, würde kein Mensch auf die Idee kommen. Gerade dann, wie das an der Stelle mit der Art und Weise zu spielen und das passt. Also super spannendes Lied. Kennst du das?
Also ich kannte es nicht und ich finde es fantastisch. Erinnert mich ein bisschen an Lounge Lizards und Arthur Lindsay. Und ja. Allerdings, die waren natürlich noch jazziger unterwegs, aber hier war es einerseits, hat es ja so ein bisschen stören wollen auch, aber es hat eigentlich doch einen guten Groove gehabt. Und es war clever gemacht. Man muss es immer aus der Zeit sehen.
Ja.
Und völlig neue Musik damals.
Ja. Also John Lurie and the Lounge Lizards, die ja auch die Hausband waren von dem Filmemacher
Jim Jarmusch,
danke schön. Stranger Than Paradise, wenn man sich das anschaut, das ist voll mit so einer Musik und das ist einfach, ich liebe das.
Mhm. Ja. Auch New York, ne? So die Ecken immer noch.
Gehen wir weiter zu einer jungen Frau und zwar eine Französin.
I know who you mean.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich nicht.
Ich weiß, was du meinst, dass ich meine. Wir gehen zu einer jungen Französin, die in Paris geboren ist, 1956 in Paris geboren, Songwriterin, Musikerin, Schauspielerin, Schriftstellerin, Malerin, tolle Frau. Ihr Name ist Lizzie Mercier Lizzie Mercier Desclous. Und die machte sich auf, nachdem sie aus Lyon, da wohnte sie, wuchs auf und hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, war dann aber da noch an der Kunsthochschule und ist dann mit einem Mitstudenten, einem Michel Esteban, ja, ich weiß nicht, ob du die Namen kennst.
Nee, du sagst mir das alles nicht.
Als Franzose. Und die sind dann, also die haben in Paris noch, und jetzt, vielleicht kennst du das, ein Platten- und Modegeschäft, Harry Cover haben die gegründet, was schon in Paris quasi ein Treffpunkt, ein Zentrum der französischen Punk-Szene war.
Nee, kenne ich nicht, noch nie gehört.
Ja, ich kannte es vor meinen Recherchen auch nicht, aber ich kannte Lizzie Mercier schon und ich finde sie ganz toll, wunderbar. Und die ging dann mit Esteban nach New York, knüpften da Kontakte zur örtlichen Szene und haben auch da sofort wieder einen Punk- und No-Wave-Treffpunkt eröffnet, wo sich dann die Szene traf und auch Patti Smith und solche Leute gerne rumhingen. 1979haben sie in einer 10 Tage improvisierten Session mit der französischen Punkband Marie et le Garçons.
Marie et les Garçons oder
Les Garçons. Mein Französisch.
Ja, genau, Les Garçons. Marie et les Garçons.
Ja, so heißt das richtig. Und da haben sie ein Album aufgenommen, das steht auch Gott sei Dank bei mir im Schrank und das heißt Press Color. Press Color. Und da würde ich euch jetzt gern ein Stück vorspielen, weil Lizzie Messier der No-Wave-Szene gar nicht lange angehörte, sondern nur diese eine Platte machte und dann danach quasi als eine Miterfinderin von Weltmusik gilt, die damals dann auch im Entstehen war. Und auch da gibt es ein paar Alben von ihr, die sind absolut hörenswert, aber ihr No-Wave-Album ist jetzt dieses eine.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Woher kommt der Name No-Wave? Ist das Anti-New Wave?
Das ist nicht Anti-New Wave, würde ich sagen, sondern es ist einfach, wie ich eingangs auch schon meinte, die Haltung, nee, jetzt kein New Wave mehr, wir wollen wieder zurück zu unseren Punk-Wurzeln eigentlich. Ne? Also New Wave ging ja dann doch in sehr viele extreme Richtungen und eben auch sehr kommerziell. Und ich glaube, die haben sich gedacht, wir wollen das wieder ursprünglicher haben.
Und sie haben sich letztlich ja den Musikstil nicht vorschreiben lassen. Sie haben alles bedient von Jazz,
ja, genau.
Jazz, Funk, Elektronik, Punk, harte Gitarren, alles dabei.
Ja eben, das wäre dann die zweite Frage. Wann ist es No Wave und wann ist es Post-Punk oder Punk oder sonst was?
Und New Noise.
Es gibt ja natürlich
schwer zu unterscheiden.
Überlappende
Noise Rock.
Naja, oder das.
Naja.
Also Genre und Subgenre und Sub-Subgenre ist manchmal auch müßig dann. Aber wie gesagt, also unter No Wave versteht man im Prinzip so diese kurze Zeit in New York, in der das
genau
entstanden ist.
Ganz spezielle Zeit, ganz unglaublich kreative, freie Zeit. Und ich glaube, wie gesagt, Noise Rock ist definitiv geboren aus No Wave, aber auch Grunge irgendwo. Ne? Das ist also, das ist wirklich es ist sehr schwer genau einzugrenzen, wann, wo, was passiert ist, aber es hat wirklich die Zeit danach unglaublich geprägt.
Auch bestimmte elektronische Sachen, also wir haben Suicide in der Sendung gehabt und das war eine Musik, die du vorher auch nicht verorten konntest und letztlich ist es ja eine Frage des Labelns. No Wave war, glaube ich, eher eine Geschichte, die wollten eigentlich gar nicht gelabelt werden. Mhm. Die haben einfach gemacht. Mhm. Und die wollten nicht in diesen poppigen Wave-Kontext gesteckt werden, sondern sie haben eher aus der Punk-Attitüde.
Das war der Punkt,
den meine ich auch. Ich habe das jetzt verstanden. Wäre es möglich, so eine Top 10 No Wave-Album-Liste zu machen oder ist das schon schwierig?
Also ich würde auf 10 kommt man schon, würde ich sagen, ja. Aber allzu viel ist es dann auch nicht. Okay. Ne?
Und deshalb, gesagt, dieses Sampler, was du zu Beginn, ne, auch
no von New York,
das ist, denke ich, eine super Referenz. Also wenn man, weil das ist No Way, wie du versuchst gerade auch zu schildern, ist ja nicht nur Musik, das ist eine Scene, das ist fast eine Lebenseinstellung, die da in New York wirklich sehr präsent war.
Das war die Lower East Side, damals war New York noch sehr kaputt.
Total, ja, schon mehrfach. Die Zeit von Nan Goldin, also auch, das gibt Drogen, war da, das war wirklich dunkle Ort eigentlich, aber teilweise ein Ort, wo unglaublich viel entstanden ist in den 70er und 80er Jahren.
Genau. Und deshalb würde ich vorschlagen, hören wir uns jetzt Lizzie Mercier des Clous an mit ihrem Titel Hard Boiled Babe von ihrem Album Press Color. Das einzige Album, das sie im No-Wave-Stil gemacht hat.
Okay.
Dash and Lily. No. no longer remember. Meet Nora and Nick Jones.
Album ist eigentlich toll, sollte man auf jeden Fall reinhören, und das hat doch hier schon eine sehr schmeichelnde Wirkung im Vergleich zum ersten Stück gehabt, oder?
Auch zu Lydia Lynch, ne? Also ich meine, das ist, also ich kann dieses Stück überhaupt nicht, aber mir gefällt es sehr gut, also es.
Du solltest dir die Künstlerin anhören, also gerade als Franzose.
Ja, sie bringt, also zum ersten Mal höre ich tatsächlich ein No-Wave-Stück mit einem französischen Touch letztendlich.
Ja.
Und genau, weil man bei Frauenstimme hat man, Lydia Lynch war wirklich sehr präsent, ne, in der No-Wave-Scene, das war ein anderer Gesang. Und das hier war wirklich so, dass man das fast von der Aufnahme fast das Gefühl, das ist so live gespielt. So, ne? Du meintest auch, war das aus der, diese Improvision, du meintest vorher, die hatten mal eine 10-tägige.
Also das war so eine kurze Session, die sie hatte mit diesen, wie habe ich sie gerade genannt, Marie
Les Garçons.
Les Garçons.
Genau.
Mein Französisch.
Ja, weil das ist das Besondere. Dieses Stück hat auch typisch für No Wave. Ein Impro-Touch ist immer dabei. Das ist auch die Idee, dass man nicht konstruiert, sondern dass man auch spielt einfach.
Ihr hat es fast so einen Dub-Bass gehabt.
Ja.
Und auch die nachfolgenden Platten, also Mambo Nassau ist das nächste Album, und dann gibt es ein Album, wo sie in Südafrika südafrikanische Songs wiederbelebt hat sozusagen oder in ihrer Version gespielt hat. Dann gab es noch ein Album, da war aber eher mal Feierabend danach, und sie ist auch mit 48 Jahren schon gestorben, 2004. Und war aber eine spannende Frau, die auch in Deutschland eigentlich Mitte der 80er ziemlich bekannt war.
In einer gewissen Szene. Würde ich sagen,
ja, oder? Gut, also in der Musikszene. Ja,
ja, aber auch in der Szene, die
der Underground, ne, wahrscheinlich.
Post-Punk so gehört under, hat.
So, ne? Die ist, ne, immer auf Major-Labeln veröffentlicht worden. Okay.
Mhm. Raul, was sagst du?
Nochmal ganz kurz die Frage. Du hast das Stück gehört und dann sofort gesagt, das ist No Wave. Hättest du so einsortiert?
Naja, was heißt No Wave? Also es geht ja um No Wave. Also, ja, aber genau. No Wave ist gerade das Problem. Das ist nichts, irgendwas, was durch eine klare Struktur identifizierbar ist. Ist eher durch eine Idee, dass man Songs in dem Sinn ein bisschen dekonstruiert, dass man keine klare Struktur in den Songs hat. Und das ist natürlich eigentlich ist No Wave eine Tür für super viel Freiheit, wie Hank das schon jetzt mit diesem dritten Stück, aber auch mit den zwei Stücken davor, die sind alle drei komplett unterschiedlich. Ja. Trotzdem, es ist No Wave, und trotzdem, es ist, ist halt, genau.
Deshalb, damit hätte man auch eine Verbindung dann zum Noise, ne? Noise Rock. So ein bisschen,
ja, Noise Rock ist aus, ja? Noise Rock ist eine weitere Form von No Wave, also wo man letztendlich diese Idee ist nicht neu gewesen, im Noise Rock mit Geräuschen letztendlich zu spielen und Feedback, das ist nur da sehr weit getrieben.
Also du kannst ja Noise Rock auch wieder auf Free Jazz zurückführen, also überall da, wo die Konventionen gesprengt werden sollten, wo du keinen Bock hattest auf herkömmliche Musikstrukturen, sondern das einfach zerstört hast, auch mutwillig. Und dann gibt es natürlich auch Free Jazz, wo der gegroovt, gibt es auch. Es gibt alle Spielarten. Und es gibt Sachen, die blasen dich nur mit kakophonischen Sachen weg. Aber also hier würde ich das auch als Sammelpool nehmen. Und da steht die innere Einstellung der Leute, die kannst du mit diesem Begriff nicht labeln, aber es heißt einfach wir nehmen das als Arbeitsthese No Wave und darunter ist ein riesiger Pool zu versammeln.
Genau, so sehe ich es auch und das, deshalb habe ich ja auch versucht, möglichst sehr unterschiedliche Beispiele reinzubringen in diesen Fünfen und dann kommen wir nämlich jetzt zu einem, der ist wieder ganz anders und wird aber trotzdem in der Literatur unter No Wave geführt. Dieser Mann heißt Philip Charles Lithman, ein britischer Gitarrist, der unter dem Pseudonym Snakefinger aufgetreten ist. Und den schätze ich auch ganz besonders. Sehr, sehr eigenwillige Sounds, die er produziert mit sehr, sehr fantasievollen lyrischen Texten. Also eine ganz tolle Figur. Bekannt geworden vor allen Dingen auch durch seine Zusammenarbeit mit den Residents. Und jetzt machen wir eine ganz andere Schublade auf. Raoul, Residents, sagt ihr was?
Ja, sagt mir was, aber nicht viel.
Ja, ja.
A household name, wie die Engländer sagen, der bei mir aber noch nicht richtig präsent ist.
Ja.
Aber ganz wichtige, Jim Cook schon wieder etwas. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ja, und zwar nicht die Residents. Die wollte ich nur erwähnen, weil Snakefinger witzigerweise der einzige bekannte war oder ist, stimmt auch nicht ganz, komme ich aber gleich noch drauf. Die Residents waren eine Band, die ihre Identität nie preisgegeben hat. Man weiß bis heute, bis auf einen, nicht, wer das eigentlich war. Die sind immer maskiert aufgetreten und haben
in sehr fantasievollen Kostümen.
Sehr fantasievollen Kostümen. Und dieser Snakefinger, von dem wir jetzt reden, Snakefinger, der war nicht Bandmitglied, sondern hat mit denen live gespielt, war dabei. Und der war auch nicht maskiert. Mhm. Ja? Und da gibt's also ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Residents eingehen, weil das dauert eine Stunde, weil das ist ein Riesenthema.
Ich glaube, die haben extra Folge wahrscheinlich
40 LPs oder irgendwie so rausgebracht. Ja, also bekannt dafür, dass sie Songs im Prinzip zerstört haben, bekannte Songs zerstört haben, um sie wieder neu aufzunehmen. Wir hatten neulich mal Satisfaction von Devo. Wenn du die Aufnahme Satisfaction von den Residents hörst, erkennst du es kaum noch wieder. Also die haben diesen Song komplett zerlegt und neu zusammengebaut. Sowas haben die gemacht. Ich will aber gar nicht so sehr auf die Residents eingehen, höchstens noch die eine kleine Anekdote, dass die ja immer ein Riesengeheimnis gemacht haben aus ihrer Identität der einzelnen Mitspieler. Und dann gab es aber auch, dann haben die das aber auch selbst veröffentlicht, dass sie ja eigentlich, es sind die Beatles, ne, die dahinter stehen, die Beatles. Und das haben sie sich dann auch quasi zu erkennen gegeben, nämlich als Jean-Paul, George and Reingold. Reingold war also auch ein, war wahrscheinlich der Drummer, keine Ahnung. Also die haben sich immer einen Riesenspaß daraus gemacht. Bekannt sind sie, soweit ich weiß, bis auf einen, seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, der sich nach der Auflösung der Band dann mal geoutet hat.
Darf ich einen kurzen Einschub machen?
Ja.
Es gibt ein ganz tolles Lied, was für jeden super anhörbar ist, wo auch dekonstruiert wird auf die Basics sozusagen des Rhythmus und des Stücks selber, It's a Man's World, gesungen eigentlich von James Brown. Und die Residents-Version ist sensationell gut.
Ja, ist die von Satisfaction auch, nur man erkennt nicht, dass es Satisfaction ist. Also jedenfalls nicht sofort. Kommen wir zurück zum Snakefinger. Eine etwas tragische Figur, der am Ende seiner Karriere gestorben ist in einer Lokalität namens Posthof in Linz in Österreich.
Österreich, ja.
Ich weiß nicht, es gibt ja solche Geschichten, dass dann irgendwelche großen Künstler auf einmal irgendwo landen und man gar nicht genau weiß, was macht der im Posthof von Linz. Da ist er gestorben. Lange Rede, kurzer Song. Von Snakefinger hören wir Living in Vain vom Album Greener Postures aus 1980.
Geht ja weiter, aber ich muss jetzt leider auch.
Eine fantastische Songauswahl bisher, kann ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also, bravo. Also, mir hat das sehr gut gefallen und tatsächlich auch wirklich. Also, du hast dann schon ein paar Stücke rausgesucht, die, das ist No-Wave-Sendung zu machen. Kann wirklich anstrengend sein, weil es gibt einfach Stücke, ne, die kennst du, diese Sampler auch, es gibt Stücke dabei, die kannst du für dich hören, aber in so einer Sendung ist es total schwierig eigentlich.
Ja, ich weiß.
Ich finde, das ist hier dieses Beispiel, wie die anderen auch davor, die Idee ist da von No Wave und trotzdem durch, vor allem jetzt hier mit dem Bass und diese Refrain, wo er doch zurückkommt, eigentlich gut hörbar und fast tanzbar eigentlich.
Ja, ne? Und wir könnten schon wieder sagen, Post-Punk, Wave, es ist alles drin. Ne? Also, ja.
Ich glaube, das war auch der Grund für meine Auswahl, dass ich es möglichst, wirklich möglichst allgemein halte, weil wenn man da in die Tiefe geht, dann gibt es teilweise Sounds, die sind für manche Leute eher nicht hörbar, die sagen dann, ey, mach das aus.
Ja, genau. Das ist total schwer. Ne?
Ja.
Aber ich fand es auch tanzbar. Also auch, tanzbar, auch um die Zeit, 1980 hätte ich es so oder so einsortiert und das zeigt, wie alle anderen Musikbeispiele auch, dieser Lust, dieser Spaß am Experimentieren, am Ausprobieren, auch wenn es ein bisschen schräg ist, etwas, was meiner Ansicht nach viel in der heutigen Popmusik, Rockmusik nicht mehr so vertreten ist, da haben die sich wirklich ausgelebt.
Ja. Außerdem muss man sagen, dass das auch eine tolle Produktion wieder war. Sehr spannend zusammengeschraubt. Sehr, sehr.
Stimmt,
also wenn das jetzt heute rauskäme, also ich finde, das ist allerbestens gealtert.
Ich kann nur empfehlen, sich diesen Snakefinger wirklich mal reinzuziehen. Das geht so in der Qualität weiter. Ne? Also das ist eine tolle Sache. Gestorben im Posthof von Linz.
Mensch, machst du nichts.
Ja, vielleicht ist es aber ein schöner Posthof, wissen wir ja nicht.
Ne? Wissen wir auch nicht. Ne? Vielleicht hat er ja auch noch eine gute Zeit gehabt. Keine Ahnung. Und jetzt reden wir über zwei Brüder, die eigentlich gar keine Brüder waren, sich nur so nannten, nämlich Don Wass und David Wass. Die heißen eigentlich Don Fagenson und David Weiss und die haben eine Band gegründet, die sich nannte Wass Not Wass. Und das ist jetzt, würde ich sagen, wenn wir von No Wave reden, wirklich der Rand. Also die würde ich noch in den Rand mit reinnehmen, vor allen Dingen mit dem Stück, was wir uns anhören werden. Aber die waren danach viel breiter aufgestellt. Ein Stilmix aus Funk, New Wave, Rock, Jazz, Pop, Disco haben die gemacht und waren aber bekannt für ihre sarkastischen und sehr guten Texte, die sie verfasst haben. 1992 haben sie dann aus ihrem ganzen Werk dann ein Best-of-Album rausgebracht und dieses Album heißt Hello Dad, I'm in Jail. Und das empfehle ich auch sehr, einfach die CD mit diesem Best-of von Where's Not Where's. Da ist das Stück auch drauf, was wir jetzt gleich hören werden. Aber das zeigt auch die ganze Bandbreite dieser Band, die sich 1992 dann auch irgendwann mal aufgelöst hat. Aber ganz tolle Band und wenigstens jetzt hier diesen einen Titel, der im No Wave eingeordnet wird. Und der heißt auch Hello Dad, I'm in Jail.
Wir hören einfach rein.
Hey Dad, I'm calling you from jail. Hey Dad, happy
super letztes Stück einfach. Also, ja. Weil, also. Warum super? Weil ich glaube, das fasst sehr gut zusammen, was du heute versucht hast zu bringen. Das ist definitiv No Way für mich, also dieses Stück.
Ja.
Es gibt diese musikalische Freiheit, diese verschiedene Stile, die da reinkommen, diese Idee, nicht nur über die Musik hinaus, also über diese Idee, wir machen was ganz Freies auch, tatsächlich auch Konventionen zu brechen, und No Way war wirklich sehr tief, eine sehr tiefe Bewegung mit ganz vielen Aspekten letztendlich. Und ich finde, das ist ja ganz, ganz, also ein super Beispiel, was man tatsächlich eine Minute spielen kann.
Ja.
Und wo man und doch.
Ich finde auch, dass, also sie waren ja bekannt für ihre sarkastischen Texte, und ich finde hier, trotz eigentlich kaum vorhandenem Text, wird viel erzählt über sein Verhältnis zu seinem Vater, oder?
Ja, ja, genau. Und auch diese Idee, ne, dass der wiederholt Jail, also, ne, die das ist so was ganz, ganz typisch für diese No-Wave-Zeit, und ich finde, das, ja, das ist ein super Beispiel auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Also wer die späteren Platten von Wars Not Wars kennt, der würde niemals drauf kommen, dass das von denen ist.
Ja.
Weil das sind relativ kompliziert produzierte Pop-Alben. Das hier ist auch kompliziert produziert gewesen, aber eben auf einer ganz anderen Schiene.
Hat einer von den beiden nicht auch mal die Stones dann produziert oder ist als Produzent richtig also groß geworden?
In den 80ern, ab den 80ern waren Stones für mich nicht mehr da.
Oh, naja, gut.
Aua. Oh, ganz anderes, okay. Ganz hey. Anderes Thema.
Nein, ich wollte
bevor das losgeht.
Oder sagen wir mal seit 82, ja, danach war Feierabend.
Ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur sagen, da war das Saxophon wieder, ne?
Ja, das habe ich ja gemeint. Das war in diesem No-Wave-Genre sehr, sehr beliebt und war, glaube ich, fast auch in allen Stücken zu hören, außer, oder nee, war es bei Snakefinger auch dabei, ja.
Wow, ja, schöner Abschlusstitel.
No-Wave.
Der super.
Die Essenz, auf den Punkt, ne? Die Essenz hat, ja. Von No-Wave ist in diesem Song, in dieser 1 Minute 15, was wir gespielt haben. Ja. Ich finde das als letztes Stück sehr gut ausgesucht, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ja, mir hat es auch super gefallen. Das letzte war für mich das Schwierigste, aber trotzdem alles spannend, und da waren richtige Highlights bei. Und vor allen Dingen ein Stück, was ich selber nicht kannte. Ich bin begeistert.
Aber es hat dich nicht an deinen Vater erinnert, hoffe ich.
Auf gar keinen Fall.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Hank, für diese richtig tolle Folge. Du hast mich ja direkt auf jeden Fall auf die Reise mitgenommen, und ich habe wie immer auch in unseren Sendungen noch viel neue Musik kennengelernt. Also nicht aus dem Jahr 2024, aber auch, da ist so viel Musik entstanden, und das ist immer toll. Man freut mich jedes Mal, was Neues zu entdecken. Es war für mich was nur Neues dabei, also eigentlich nur Neues. Und ganz toll, vielen Dank.
Gerne.
Gibt es noch Fragen?
Ja, also bevor es um die Stones geht, sollten wir die Kiste lieber zumachen.
Ich denke auch, wir machen es einfach zu. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wir sagen, ja, schönen Abend, gute Nacht.
Guten Morgen.
Vielleicht schneit es bei euch, so wie hier auch. Ja. Und sagen bis zum nächsten Mal mit der nächsten Folge von Was mit Rock und Vinyl. Tschüss. Ja,
ciao. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus, und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffeln wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.